HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Die Stadt Frankfurt hat ein Riesenproblem. Das Gebäude der städtischen Bühnen ist marode. Es muss dringend saniert oder abgerissen und neu gebaut werden. Beides wäre teuer. Fast 1 Milliarde Euro, sagen Gutachter. Und Schauspiel und Oper müssten für Jahre auf provisorische Bühnen ausweichen. All diese Probleme auf einmal lösen zu können, das verspricht die Bürgerstiftung Neue Oper, die der frühere Frankfurter Planungsdezernent Martin Wenz mit Gleichgesinnten demnächst gründen will. Das Ziel der Stiftung, ein neues Opernhaus für die Stadt bauen und dafür 50 Millionen Euro an Spenden einsammeln. Martin Wenz, der seit Ende seiner politischen Laufbahn ein Büro für Architektur und Stadtplanung betreibt, hat auch schon einen Entwurf für den Neubau. Für HR Info das Interview habe ich Martin Wenz getroffen. Herr Wenz, wann waren Sie zum letzten Mal in der Oper?
Am 23. Dezember. Am 23. Dezember gehen wir seit 15 Jahren mit unseren Kindern und inzwischen deren Lebensgefährtinnen und Eheleuten regelmäßig in die Oper. Das ist das Symbol, dass die Arbeitszeit des alten Jahres vorbei ist. Und wir haben dann einen großen Tisch in der Oper und freuen uns an unsere Familie und an der Oper und an der Musik. Wenn wir das nicht wieder machen würden, werden unsere Kinder einen Aufstand machen. Also jedes Jahr. Das ist
eine Familientradition?
Das ist eine Familientradition. Wir sind dann zu 10 oder zu 12. Können nicht immer alle, aber alle Kinder wissen Bescheid, am 23. erwarten die Eltern die Kinder in der Oper, egal was gespielt wird.
Was gab es dieses Mal?
Dieses Mal war es die Zauberflöte, was besonders schön war. Es ist ja die letzte Spielzeit, in der diese Inszenierung gezeigt wird an der Oper Frankfurt. Wir haben die natürlich schon ein paar Mal gesehen, aber mit unseren Kindern das nochmal zu sehen, war ein besonderer Genuss.
Diese Doppelanlage von Oper und Schauspiel in Frankfurt gilt ja so als ein Vorzeigestück von moderner Nachkriegsarchitektur. Dazu trägt vor allem das Foyer bei mit der großen Glasfront. Welche Empfindungen haben Sie an diesem Ort? Vielleicht auch Erinnerungen von früheren Opernbesuchen?
Ich bin als Schüler immer von der Innenstadt, da hatte ich meine Schülerbude. 1963 ging ich ja noch aufs Gymnasium zur Freie von Steinschule nach Sachsenhausen gegangen und bin immer an dieser Baustelle vorbeigekommen und habe dann das große Foyer noch ohne Wolken gesehen, bestaunt und eigentlich nicht für spannend gefunden. Ja, das hat sich dann später geändert. Die Wolken im großen Foyer haben ja den Frankfurtern sozusagen den Frieden mit dieser Architektur gegeben.
Das ist diese Skulptur, goldene Wolken, die quasi als Himmel in diesem riesigen Foyer hängen, die ein bisschen was Verspieltes hereinbringen in diesen Stein.
Ja, das Foyer selber ist ein langer Schlauch.
Ja.
Und dieser lange Schlauch kann auch entsetzlich sein, weil er sehr schmal ist und sehr lang ist. Solche Räume lieben Menschen eigentlich nicht. Es ist ja wie ein Riesenflur fast. Und durch diese Skulptur der Wolken über die gesamte Länge bekommt der Raum auf einmal eine Gliederung in der Höhe. Und das Auge findet einen Fluchtpunkt und dieser Fluchtpunkt ist von hoher künstlerischer Qualität jetzt. Und damit hat der Künstler gebrochen diese etwas sehr schmale und sehr lange, fast langweilige Struktur und plötzlich wird es ganz spannend. Das ist Kunst.
Das heißt aber, an dem Gebäude selbst hängt Ihr Herz nicht unbedingt. Das würde Ihnen auch nicht so sehr wehtun, wenn das jetzt abgerissen würde.
Ich kenne das Gebäude ziemlich gut von innen und von außen. Da sind mindestens mal 5 Generationen von Architekten am Bauen gewesen und es wurde nicht besser dadurch. Es gibt gute Teile in dem Gebäude, es gibt aber sehr schwierige Teile in dem Gebäude. Der große Vorteil des Gebäudes ist ohne Zweifel das Foyer, das Wolkenfoyer. Das andere, muss ich Ihnen sagen, hat keine besonders hohen baulichen Qualitäten.
Wenn man dieses Gebäude jetzt sanieren wollte, das hat eine Machbarkeitsstudie ergeben, dann würde das fast 900 Millionen Euro kosten. Das ist die Größenordnung dessen, was die Elbphilharmonie in Hamburg gekostet hat. Ein Neubau an gleicher Stelle wäre ungefähr genauso teuer. Und jetzt kommen Sie, Martin Wenz, mit einem Vorschlag, was passieren könnte mit der Doppelanlage, vor allem mit der Oper. Darüber wollen wir sprechen in HR Info, das Interview. Sie haben das Konzept einer Bürgerstiftung Neue Oper Frankfurt auf den Tisch gelegt, die einen Neubau der Oper möglich machen soll. Da geht es zunächst mal um Geld, um 50 Millionen Euro, die Sie an Spenden sammeln wollen, als Eigenkapital für die Finanzierung eines neuen Opernhauses. Was macht Sie zuversichtlich, dass das klappen würde, dieses Geld zusammenzubekommen?
Es gibt ja in der ganzen Entwicklung der Diskussion zur Sanierung der städtischen Bühnen immer wieder 2 Elemente. Das eine ist das emotionale Element, das andere ein zutiefst rationales Element. Das emotionale Element kann ich sehr gut verstehen, dass die Menschen sagen, das ist unser Opernhaus, da soll nichts geändert werden, um Gottes Willen, ja. Und wenn wir sanieren müssen, ja, bitteschön, ja, aber ändert mir nicht zu viel. Nur wenn ich so viel Geld in eine Sanierung stecken muss, 900 Millionen, und die Gutachter haben eine gute Arbeit geleistet. Also man muss davon ausgehen, dass das Gutachten eigentlich das beste Dokument zurzeit ist. Und 900 Millionen in dieses Haus reinzustecken, darf man nicht machen, auch wenn die Emotionen dafür schlagen. Das ist das rationale Argument. Und jeder Architekt und jeder, der mit Bauen beschäftigt ist, weiß, wenn ich sanieren will und ich mache die Wand auf und stehe da und sehe entsetzt, ist alles schon belegt. Ich kann eigentlich nur abreißen. Also diese Spannungsbogen zwischen den emotionalen nichts ändern, es ist doch so schön und was passiert dann, alles schrecklich, und dem rational zu sagen, was ist die sinnvollste Lösung für die Stadt Frankfurt, und da wollen wir uns engagieren. Was
und ist da machen Sie aber ja ein Versprechen. Sie sagen, wir kriegen das hin, 50 Millionen zu sammeln. Das wäre dann schon mal das Eigenkapital für so eine Stiftung, die dann auch als Bauherrin diese neue Oper bauen würde und an die Stadt vermieten würde. Nochmal die Frage, wer soll diese Spendengelder einsammeln und woher sollen die kommen? Was haben die Leute davon, wenn sie für ein solches Projekt spenden?
Wir sind 12 Personen in dem zukünftigen Stiftungsrat der Stiftung. Noch sind wir nicht endgültig gegründet, wir sind gerade in der Gründungsphase. Und wir haben uns überlegt, wie kommt man an Institutionen und Personen, die sicherlich auch dann sehr viel Geld hinlegen müssen. Wir kennen Kreise, die sind auch bereit, bis zu 5 Millionen hinzulegen. Wenn sie 50 Millionen in 200er Euroscheinen sammeln wollen, dann wird das nicht funktionieren. Aber es muss uns gelingen, ähnlich wie es im Übrigen in Hamburg gelungen ist, dort hat man 80 Millionen gesammelt, bei den reichen Kaufleuten der Stadt Hamburg. Es muss uns gelingen, bei den Institutionen in Frankfurt, großen Stiftungen, großen Unternehmen, auch reichen Bürgerinnen und Bürgern, eben in Schritten von 1 bis 5 Millionen das Geld zusammenzusammeln. Da sind wir frohgemut. Mhm. Wir glauben, dass solche Institutionen und Menschen eher einer Stiftung, einer Bürgerstiftung Geld geben, als der Stadt Frankfurt am Main. Ja. Die ja eigentlich als reich gilt, aber in Wirklichkeit gar nicht so reich ist.
Und warum haben Sie sich dann auf die Oper kapriziert? Denn es steht ja beides an, also Schauspiel und Oper brauchen irgendwie ein neues Haus. Warum jetzt gerade dieses Projekt Neue Oper Frankfurt? Sie würden das ja trennen vom Schauspiel.
Das hat zwei Gründe wieder. Der eine Grund ist, die Oper ist der größere Brocken. Wenn man die Oper gestemmt hat, dann ist eigentlich das, was noch zu tun ist, immer noch viel, aber es ist der kleinere Teil. Das Opernhaus ist ungefähr 2/3, das Schauspielhaus etwa 1/3 von den Anlagen. Der zweite Grund ist, wenn Sie Geld sparen wollen und vernünftig wirtschaften wollen, dann müssen Sie eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Dann baut man zuallererst ein neues Opernhaus auf ein neues Grundstück. Das können wir kostengünstig. Wir sind auch nicht dem öffentlichen Vergaberecht unterworfen. Wir können so handeln, wie private Investoren handeln. Und das heißt, wir können auch Bauverträge machen, die eingehalten werden und zeitgenau geliefert wird. Dann zieht die Oper in den Theaterferien um. Dann wird das heutige Opernhaus abgerissen. Und auf dieser jetzt neuen Fläche entsteht dann ein neues Schauspielhaus. Das heißt, beide Häuser haben nach unserer Vorstellung immer komplette Spielstätten und müssen nie in einer Bruchbude oder in Zwischenspielstätten die Jahre verbringen.
Das ist ja die große Sorge der Intendanten von Schauspiel und Oper, dass sie sagen, wenn wir in so Interimsspielstätten für Jahre sind, dann geht alles Mögliche vor die Hunde, wir verlieren unser Publikum und so weiter. Also von daher ein logischer Ablauf. Sie haben für dieses neue Opernhaus selbst mit Ihrem Büro für Architektur und Stadtplanung, Martin Wenz, einen Entwurf gemacht und haben auch schon Bilder davon in Umlauf gebracht. Das weckt ja so ein bisschen den Verdacht, als wollten Sie sich von der Bürgerstiftung quasi selbst einen Auftrag zuschanzen, nämlich dieses neue Opernhaus selbst zu bauen.
Naja, man muss das mal in der richtigen Reihenfolge sehen. Am Anfang wollten wir wissen, wie groß muss ein Grundstück sein, um eine neue Oper bauen zu können. Passt eine neue Oper auf das Grundstück am Willy-Brandt-Platz? Das Ergebnis war, mit den Anforderungen an einen zeitgemäßen Spielbetrieb ist die Grundfläche, die gebraucht wird, ungefähr 130 mal 70 Meter und passt überhaupt nicht auf das Grundstück am Willy-Brandt-Platz. Und aus diesen ersten Überlegungen wurde dann Spaß an der Freude. Sie kennen das, dann kommt eine Idee zur anderen. Und so haben wir hier im Büro in aller Ruhe ein halbes Jahr lang an dem Entwurf gearbeitet. Und zum Schluss haben wir festgestellt, es ist was Tolles bei rausgekommen.
Und Sie sagen gleich, das Ganze wäre für 240 Millionen Euro zu bauen. Das wäre ein Schnäppchen.
Ja, Unser Entwurf ist so, dass wir sehr rational das Gebäude konzipiert haben, wiewohl wir in den öffentlichen Bereichen dann auch sehr viel Schönheit an Architektursprache reingebracht haben. Aber wenn ich Ihnen die Details des Entwurfs erläutere, dann sehen Sie daraus, das ist ein sehr einfach konstruiertes Gebäude, in dem, ich nehme mal ein Beispiel, statische Belange berücksichtigt sind und nicht die Lasten des Gebäudes herumgeführt werden, was dann immer sehr teuer wird. So gibt es so ein paar Grundsätze einfach bei dem Plan. Und wir glauben, wir können das für netto 240, 250 Millionen bauen. Das haben wir auch nochmal prüfen lassen. Also brutto etwa 300 Millionen und 50 Millionen wollen wir sammeln. Der Rest wird dann als Bankendarlehen zur Finanzierung aufgenommen.
Wenn Sie aber sagen, Sie verzichten, und Sie können das als Bürgerstiftung, auf eine Ausschreibung, verzichten auch auf einen Architektenwettbewerb, dann nochmal die Frage, ist nicht der seit Jahren ja freiberuflich als Architekt und Stadtplaner tätige Martin Wenz da auch mit einem Eigeninteresse involviert, dieses Gebäude selbst zu realisieren?
Wir haben als Stiftung nicht gesagt, dass wir keinen Wettbewerb wollen. Wir haben gesagt, wir haben einen Entwurf,
okay,
und den finden wir gut. Mhm. Und wir haben als Stiftung auch nichts dagegen, dass wir einen Wettbewerb durchführen. An dem Wettbewerb würde sich das Büro Martin Wenz dann auch beteiligen, neben anderen Architektinnen und Architekten. Das möchte ich doch korrigierend einfügen. Also wir haben einen Entwurf, auf den können wir uns beziehen. Wir haben eine Referenz, wie man so schön sagt. Aber wir sind bereit, als Stiftung auch einen Architektenwettbewerb durchzuführen.
Man müsste ja jetzt ein anderes Grundstück finden für diese neue Oper. Da gibt es einen Vorschlag, der stammt jetzt nicht von Ihnen, der ist auch in der politischen Diskussion schon geäußert worden, nämlich ganz in der Nähe von Ihrem Büro, wo wir hier sitzen, hinter der EZB, also hinter der Europäischen Zentralbank am Main gelegen, ein Grundstück am Osthafen, wo sich im Moment das Lager und der Großmarkt eines Baustoffhändlers befinden. Können Sie sich dort ein Opernhaus vorstellen?
Wir haben als Stiftung uns vorgenommen, uns in die Standortdiskussion nicht einzumischen. Mhm. Wir bauen ja ein Haus für die Stadt Frankfurt und nicht für die Stiftung. Das ganze Sinn ist ja, dass wir eigentlich nur die Bauträgereigenschaft übernehmen und dann die städtischen Bühnen in dem Haus selbstständig ihren Betrieb weiterführen und künstlerisch allein bestimmen sind. Und insofern erwarten wir, dass die Stadt Frankfurt sagt, wo möchte sie für die nächsten 100 Jahre ihr Opernhaus haben. Tatsächlich als Person kann ich mir natürlich auch einen Standort am Mainufer vorstellen. Mit meinem ganzen beruflichen Werden habe ich so viel mit den Mainufern zu tun gehabt, dass das für mich natürlich auch ein sehr schöner Standort ist. Aber wie gesagt, das muss die Politik entscheiden.
Das Interview in HR Info mit dem Stadtplaner, Immobilienentwickler und früheren Frankfurter Planungsdezernenten Martin Wenz. Mit dem Vorschlag einer Bürgerstiftung Neue Oper Frankfurt hat er Schwung in die Debatte um die Zukunft der städtischen Bühnen gebracht. Und Herr Wenz, bevor wir über die Reaktionen auf Ihren Vorschlag reden, würde ich mit Ihnen ein bisschen zurückblicken, auch auf Ihre politische Tätigkeit. Sie sind 1970 mit Mitte 20 in die SPD eingetreten, waren dann Juso, wie sich das in dem Alter so gehört. Stimmt das eigentlich, dass Sie mal gegen Gerhard Schröder angetreten sind, um Juso-Bundesvorsitzender zu werden?
Richtig, wir haben gegeneinander konkurriert. Es gab damals drei Gruppen bei den Jusos. Es gab sozusagen die Stamokaps, also Kapitalismuskritiker. Es gab die Antirevisionisten, ersparen Sie mir, dass ich Ihnen das erkläre. Das sind alles Begriffe von vorvorgestern. Und es gab die Realsozialisten, die Gruppe habe ich vertreten. Und der Gerhard Schröder hat es geschafft, eben zwei Gruppen zusammenzubringen. Und damit hat er gewonnen. Es kam dann auch nicht mehr zur Stichwahl, weil völlig klar war, er hat die Mehrheit und dann haben wir uns das erspart.
Haben Sie sich mal gefragt, was aus Ihnen geworden wäre, wenn das damals anders ausgegangen wäre?
Eins kann ich Ihnen sagen, Gerhard Schröder wäre jedenfalls nicht Bundeskanzler geworden, wenn das anders ausgegangen wäre.
Aber der Umkehrschluss gilt nicht, dass an Ihnen ein Kanzler vorbeigegangen
ist. Der Umkehrschluss wäre vermessen. Das liegt mir nicht so. Ich wollte mal kurz in die Bundespolitik gehen, aber ich habe eigentlich meine großen Freiheiten und meinen großen Wirkungsbereich in der Kommunalpolitik gefunden.
Und da waren Sie Frankfurter SPD-Chef jahrelang.
Richtig, ich habe die Wahlen gewonnen und durfte dann das machen im Magistrat, was mein Traum war, nämlich das Planungsdezernat übernehmen. Ich wollte nie Oberbürgermeister werden, um das gleich klarzustellen.
12 Jahre lang sind Sie da gewesen, zum Schluss noch kurz als Baudezernent und Sie haben Spuren hinterlassen in der Stadt und in dem Zusammenhang reiche ich Ihnen jetzt diese riesige Kiste rüber. Das ist die HR Info Interviewbox, die kriegt jeder unserer Gesprächspartner und ich bitte Sie da mal reinzuschauen.
Oh, ein Stadtplan.
Ein Stadtplan.
Und Markierungsstifte.
Genau. Da würde ich Sie bitten, einmal kurz aufzufalten und von den Spuren, die Sie hinterlassen haben, das Grün zu markieren, wo Sie sagen würden, da ist mir was gut gelungen, und vielleicht das Rot zu markieren, wo Sie sagen, das würden Sie lieber ungeschehen machen.
Also ich muss erstmal ganz am Anfang das gesamte Mainufer und die Entwicklung des Deutschherrenufers, des südlichen Ostends und des Westhafens markieren. Da bin ich besonders stolz drauf. Ich hatte damals mit dem Umweltdezernenten Tom Königs eine Verabredung. Ich kümmere mich um die grünen Mainufer und die Stadtentwicklung an den Mainufern, und er kümmert sich um den Grüngürtel. Und heute ist das Mainufer der beliebteste Aufenthaltsraum der Frankfurterinnen und Frankfurter. Und da bin ich besonders stolz drauf. Zweiter Punkt, auf den ich besonders stolz bin, ist der Riedberg, den ich Ihnen hier markieren möchte.
Ist gerade noch drauf im Norden der Karte. Also der Stadtteil, der jetzt gerade erst fertig wird, dieser
ja,
neue Wohnbereich.
Ich habe den Riedberg mit sehr viel Kraft durchsetzen müssen, gegen alle Anfeindungen. Sie sehen das heute, wenn mein Nachfolger wieder für einen neuen Stadtteil kämpft, mit welchen Schwierigkeiten er sich da auseinandersetzen muss. Das war damals ein sehr hartes Brot. Leider hat der Riedberg nicht ganz die Qualität, die ich geplant hatte, weil damals dann die CDU, mein Nachfolger Edwin Schwarz, dafür gesorgt hat, dass die Baudichte um ein Viertel runtergesetzt wurde. Und das ist etwas, woran heute die Sozialstrukturen auf dem Riedberg, aber auch das städtebaulich-urbane Erleben mangelt.
So, jetzt müssten Sie nochmal den Stift wechseln und einmal mit Rot was markieren, wo Sie sagen würden, das ist schiefgegangen.
Ich würde in diesem Falle jetzt das neue Europaviertel nehmen. Mhm.
Was auch in Ihrer Amtszeit quasi begonnen wurde?
Ja, was eigentlich eines meiner Lieblingsbabys war. Ich habe es gerade noch baurechtlich fertig gekriegt. Und was dann mit dem Quartier gemacht wurde, da bin ich heute noch empört drüber, dass so lieblos zum Teil gebaut wurde.
Dass Wobei da auch Gebäude stehen, die aus Ihrem Büro stammen.
Da komme ich gleich drauf zurück. Mhm. Dass auch die Straße, selbst die Europaallee, die ja als ein Prachtboulevard von uns geplant war, dann in eine Form gebracht wurde, die völlig unangemessen ist, solchen Straßenquerschnitten. Kann man schöne Beispiele aus ganz Europa sehen. Und das wurde ganz schrecklich gemacht. Also ich traure da sehr, aber wie Sie sagen, ich habe dann später jetzt hier mit meinem Büro als Architekt das große Glück gehabt, 850 Wohnungen im Europaviertel ganz im Westen bauen zu können, unter dem Begriff Parkend, nördlich des großen Europagartens. Am Anfang wurde schwer gegiftet, wie kann ein Architektenbüro 850 Wohnungen an einem Ort bauen? Und heute ist es der Vorzeigeort, wenn Besuchergruppen kommen, dann schickt die Stadt diese Besuchergruppen immer in unser Parkend rein. Und da sind wir natürlich besonders stolz drauf.
Ihr eigenes Büro für Architektur und Stadtplanung haben Sie gegründet 2001, als Sie aus der Politik ausgeschieden sind. Da waren Sie schon 56. Wenn Sie das vergleichen mit Ihrer Tätigkeit als Politiker damals, wo haben Sie den Eindruck, können Sie mehr gestalten als Planungsdezernent oder als Chef eines solchen Büros für Architektur und Stadtplanung?
Also ganz eindeutige Antwort erstmal. Als Planungsdezernent, wenn man diesen Job dann auch mit Leidenschaft und Kraft ausführt, hat man eine ungeahnte oder kaum messbare Gestaltungsfähigkeit und Möglichkeit. Man kann eine Stadt auch richtig prägen. Mhm. Und ich habe das in vielen Bereichen der Stadt gemacht. Darüber haben sich nicht immer alle gefreut. Vor allen Dingen die, die keine Veränderung wollen, haben sich nicht unbedingt gefreut. Aber ich habe der Stadt ein riesiges Wohnbaupotenzial geschaffen, von dem sie bis heute noch zehrt. Das ist jetzt eigentlich erst aufgebraucht, fast 20 Jahre später. Mein Beruf jetzt als Stadtplaner und Architekt ist ein völlig anderer. Ich kann es so sagen, ich habe nicht mehr die großen Pläne. Ich zeichne jetzt mit Genuss Wohnungen. Es macht mir einen Heidenspaß, wenn ich abends nach Hause komme und meine Frau sieht mir das im Gesicht an und sagt, du hast heute wieder Grundrisse von Wohngebäuden gezeichnet. Da sage ich, ja, das ist ins Detail verliebte Arbeit, um Qualität zu schaffen. Es ist also auf einem ganz anderen Niveau. Ich muss ja auch Geld verdienen. Ich habe 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also man muss auch gucken, dass der Laden läuft. Aber back to the roots, wie man so schön sagt, zurück an den Wurzeln eines Architekten und Planers. Das macht mir heute besonders viel Spaß.
Das Interview in HR Info mit dem Architekten, Stadtplaner und früheren Frankfurter Planungsdezernenten Martin Wenz. Kommen wir zum Schluss noch mal kurz zurück auf Ihre Bürgerstiftung Neue Oper Frankfurt, die Sie demnächst gründen wollen, mit der Sie den Neubau eines Frankfurter Opernhauses realisieren wollen. Das Ganze wird ja nun schon seit ein paar Wochen diskutiert in der Stadtpolitik. Wie nehmen Sie die Reaktionen wahr? Nach meinem Eindruck war es so ein bisschen reserviert nach dem Motto, schön, dass da Bürger sich engagieren und Geld spenden wollen, aber die Entscheidung trifft doch bitte die Politik.
Wir sind uns in einem völlig einig als Bürgerstiftung. Wenn die Stadt ihr Opernhaus selber bauen will, dann soll sie das tun. Wir sind keine Konkurrenten der Stadt. Sondern unser Vorschlag soll die Stadt versuchen zu entlasten an mehreren Fronten. Nämlich einmal finanziell zu entlasten. Wenn Sie mit dem Bürgermeister und Kämmerer Becker sprechen, dann wird er Ihnen sagen, er hat keine Ahnung, wo er 900 Millionen hernehmen soll. Ja? Wir wollen die Stadt also finanziell entlasten. Sie hat genug zu tun mit Schulbauten, anderer Infrastruktur, Straßen und Verkehrsbauten, U-Bahnbauten, Straßenbahnausbau und so weiter. Das muss ja auch alles noch gestemmt werden in der wachsenden Stadt. Und wir sind überzeugt, dass wir mehrere Sachen kostengünstiger machen können als die Stadt. Sowohl von den Bauleistungen kriegen wir das besser hin, weil wir eben frei sind vom öffentlichen Vergaberecht. Wir kriegen es auch hin, leichter Geld zu sammeln. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Stadt mit der Stiftung einen Mietvertrag für die Oper unterzeichnet, dann sind auch alle aus der Debatte raus, permanent während des Bauens was zu ändern, was die Baukosten extrem explodieren lässt. Sehen Sie, die Altstadt ist ja doppelt so teuer geworden, weil permanent geändert wurde. Das würde eine Stiftung nie machen, die würde das dann bauen. Und diese ganzen Vorteile sind auf unserer Seite, aber keiner von uns ist böse, wir verdienen ja nichts dran, wir sind gemeinnützig. Ja? Und keiner von uns ist böse, wenn die Stadt sagt, ach liebe Stiftung, ihr habt euch Gedanken gemacht, aber wir machen jetzt alles selber, na dann Chapeau.
Und erleben Sie da sowas wie Vorbehalte gegenüber einer privaten Initiative?
Das Interessante ist, dass in den bürgerlichen Kreisen, in der Gesellschaft in Frankfurt, das als eine ganz tolle Sache gesehen wird. Die Menschen wissen ja, jedenfalls die, die sich mit den Themen auseinandersetzen, dass das eine große Tradition in Frankfurt hat. Der Palmengarten war die Initiative Frankfurter Bürgerinnen im 19. Jahrhundert. Der Zoo war eine Initiative Frankfurter Bürgerinnen und Bürger im 19. Jahrhundert. Das wurde jeweils von den Bürgerinnen und Bürgern geschaffen und die Stadt hat es erst später übernommen. Ganz genauso, aber auf einem anderen Niveau, war der Bau der heutigen Alten Oper 1880 eingeweiht. Der Eiserne Steg wurde von Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern. Diese Stadt hat eine große Tradition in Bürgerstiftungen, die dann für die Stadt etwas errichten, was dauerhaft für die Stadt da ist. Und das wissen viele, die finden das toll. Und bei einer größeren Zahl von Kommunalpolitikern ist eher der Eindruck, wir wollten ihnen was wegnehmen.
Auch in ihrer eigenen Partei, in der SPD?
Das weiß ich so nicht genau. Wir haben mit sehr, sehr vielen Politikern gesprochen in den letzten anderthalb Jahren. Es gibt keinen, der sagen kann, ich war nicht vorher informiert, was da passiert, was die wollen. Und mein Eindruck ist, dass aber im Hickhack der Kommunalpolitik man die Sachen schieben will. Ich glaube, dass über die Parteien weg eigentlich Rationalität entsteht im Sinne, dass die Bürgerstiftung als Freund und Partner der Stadt aufgefasst wird. Aber wie gesagt, wenn die Stadt selber machen will, soll es tun.
Wenn Sie zum Schluss einen Blick in die Zukunft wagen sollten, wo wird im Jahr 2029 in 10 Jahren in Frankfurt Theater gespielt und wo werden Opern aufgeführt?
Ich bin mir ganz sicher, zum Stichwort Theater, dass es am Willy-Brandt-Platz, dem alten Theaterplatz, dann ein wunderschönes neues Schauspielhaus gibt, das den Anforderungen an ein modernes Schauspielhaus auch gerecht wird. Und die Oper wird an einem neuen Standort sein, der dann auch zu einer Attraktion der Stadt wird. Jede Stadt ist interessanter, je mehr öffentliche Plätze sie hat, die attraktiv sind. Und wenn Frankfurt einen zusätzlichen Platz gewinnt mit hoher Attraktivität für die neue Oper, dann wird das unsere Stadt noch spannender machen für die Frankfurterinnen und Frankfurter selber, aber auch für die Besucher, die hierher kommen.
Das war das Interview in HR Info mit Martin Wenz, Stadtplaner, früherer Frankfurter Planungsdezernent, der mit einer Bürgerstiftung Neue Oper Frankfurt den Neubau eines Opernhauses in Frankfurt möglich machen will. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Wenz.
Danke Ihnen auch.
Diese Sendung, das Interview in HR Info, gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.